Die Frage, wie oft haben wir denn unser Gedankengut, also unsere Thoughtware, upgedatet in den letzten 15, 20, 25, 30 Jahren? Und mal bewusst da drauf zu schauen, wie stimmig ist das denn jetzt noch, was ich da denke? Und das, was oft noch so als Programm in uns läuft und automatisch dann anspringt, ist so ein Überlebensprogramm. Und jetzt geht's vielleicht um was anderes, also zum Beispiel ums Leben und nicht mehr ums Überleben.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Martin Permatier und Tanja Gerold über Gefühle als Treibstoff fürs Leben. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 205 dieses Podcasts und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Das, was du gerade erwähnt hast mit sei nicht so emotional, will ich gleich nochmal mit einer Unterscheidung einsteigen. Ich finde die Unterscheidung von Gefühlen und Emotionen sehr hilfreich. Im Sinne von Gefühle sind das, was wir im Hier und Jetzt fühlen und was maximal 3 Minuten dauert und was der jeweiligen Situation im Hier und Jetzt auch angemessen ist. Versus Emotionen, die meistens unvollendete Gefühle aus der Vergangenheit sind, aus der Kindheit oder eben auch von Autoritäten, von Eltern übernommen sind und die länger als 3 Minuten dauern. Hattest du es schon mal, dass du eine Stunde lang wütend auf jemanden warst?
Schwierig.
Schwierig? Heißt?
Nee, ich glaube nicht. Ist zu langweilig irgendwann, ne?
Okay, dann bist du darüber schon hinausgewachsen. Also ich kenne das schon. Und dann merke ich ja, okay, das ist eine Emotion. Also das hat jetzt nicht so viel mit der Person zu tun, sondern das hat was mit was Altem zu tun, was die Person dann angetriggert hat. Also so der Klassiker, ne? Der Chef, auf den ich dann meinen Vater projiziere. Aber das hat dann eben nichts mit dem Chef zu tun, wenn der mich anblügt.
Ja, wenn du so meinst, dann ja, würde ich auch sagen, da gibt's so Felder, sagen wir mal so Triggerfelder, die so momentan mich beschäftigen, wenn ich dran denke, da kommt's wieder, ne, und dann fange ich an dran rum zu interpretieren.
Ja, genau. Die Unterscheidung finde ich deswegen so extrem hilfreich, weil viele versuchen mit Emotionen irgendwie im Hier und Jetzt in ihren Beziehungen, in Kontakt mit anderen Menschen oder auch im Kontakt mit sich selber irgendwas zu tun, zu handeln. Und das funktioniert halt nicht, weil wenn die Person gegenüber gar nicht diejenige ist, der eigentliche Adressat, dann ist es deutlich hilfreicher, mich mit meiner Emotion erstmal in dem Kontakt zu regulieren und dann mich um meine Emotion zu kümmern, weil das ist ein Hinweis darauf, dass da noch was geheilt werden will, dass da was angeschaut werden will, durchfließen will, irgendwas im Stocken ist. Wenn ich ein Gefühl habe im Hier und Jetzt, dann kann ich was damit anfangen. Dann kann ich damit was tun und kann die Erkenntnis, die Information davon nutzen.
Würdest du sagen, das Gefühl ist ja auch schon ein Teil eines Konstruktes, ein Teil einer Interpretation von dieser emotionalen Energie? Ja, weil ich das Gefühl gelernt habe, wenn das ist, dann hat man dieses Gefühl.
Bei den Grundgefühlen, wir sprechen von den 4 Grundgefühlen im Possibility Management Kontext nach Clinton Callahan und das basiert wiederum auf Valerie Langford, eine Schülerin von Eric Byrne, die arbeitet auch mit den vier Grundgefühlen Wut, Traurigkeit, Angst, Freude. Und in der Forschung, die ich da selber gemacht habe und die in diesem Kontext gemacht wird, sind die vier Grundgefühle nicht kultur- und kontextabhängig. Also wenn ich das 8 Monate alte Kind von meiner Freundin anschaue, dann hat das auch schon früher, hat es seine Wut und Freude und Angst ist sichtbar und auch Traurigkeit. Und that's it. Es ist eine Landkarte, es ist nicht das Territorium, mit diesen vier Gefühlen zu arbeiten. Das ist klar. Also es ist nicht die Realität und gleichzeitig ist es super hilfreich, weil ich und die Menschen, mit denen ich arbeite, diese Erfahrungen machen. Ah ja, okay. Wut hat eine andere Energie wie Angst und Angst hat eine andere Energie wie Traurigkeit und das wiederum eine andere wie Freude. Also da gibt es eine klare Ausrichtung und ich fange nicht an, darüber nachzudenken, ob das jetzt Ärger, Hass, Misswut, Aggression, Widerstand ist, sondern okay, das ist mal grob das Territorium von Wut. Also das heißt, ich komme dann erstmal nicht in den Verstand, sondern ich komme ins Fühlen, wenn ich mit dieser Landkarte arbeite.
So dass sozusagen das die emotionalen, ich sag mal, Wahrnehmungsangebote beschreibt. Ja. Und dann kannst du immer noch was draus machen.
Genau, ja.
Du sprichst ja in dem Zusammenhang auch von diesem lustigen Wort, habe ich heute gelernt, Thoughtware, also Gedankenware, anstatt Software, die Denkweisen zum Thema zu machen. Und das ist natürlich auch etwas, wo es sehr stark mit Haltung korreliert, ja, weil Haltung ja typischerweise bestimmte Denkweisen, bestimmte Thoughtware repräsentieren. Was verstehst du unter diesem Thoughtwares?
Das ist ja wie beim Computer und ich will uns jetzt nicht mit Computern gleichsetzen, aber Computer haben ihre Software und die brauchen ihre Updates. Regelmäßig. Bei mir im Hintergrund läuft ständig immer mal wieder irgendwas. Und die Frage, wie oft haben wir denn unser Gedankengut, also unsere Thoughtware, abgedatet in den letzten 15, 20, 25, 30 Jahren? Oder ist es so, dass wir noch auf dem Gedankengut von vor, naja, von unserer Kindheit? Also im Englischen würde ich sagen, we're running on this Thoughtware. Und mal bewusst da drauf zu schauen, wie stimmig ist das denn jetzt noch, was ich da denke? Und entspricht es noch meiner jetzigen Realität? Oder ist das was in der Vergangenheit vielleicht funktioniert hat und mir geholfen hat und super wichtig war, um zu überleben? Und jetzt geht's vielleicht um was anderes. Also zum Beispiel ums Leben und nicht mehr ums Überleben. Und das, was oft noch so als Programm in uns läuft und automatisch dann anspringt, ist so ein Überlebensprogramm und hat aber nichts damit zu tun, dass ich die erwachsene Freiheit der Wahl habe, jetzt im Hier und Jetzt zu entscheiden. Und das hat dann auch Einfluss auf die Gedanken über Gefühle. Das, was so in unserer Zivilisation als Gedankengut über Gefühle existiert, ich sage es mal ganz grob, ne, Wut ist unzivilisiert und zerstörerisch und Angst ist inkompetent, feige, Angsthase, was auch immer man sich anhören muss, wenn man Angst hat. Traurigkeit wird dann oft mit Schwäche und Runterziehen in Verbindung gebracht, ne, also Trauerkloß zieht andere runter. Und dann gibt es so diese Idee, naja, aber Freude ist ja dann das positive Gefühl. Aber wenn ich mal genauer drauf schaue und wenn du so Menschen siehst, die ganze Zeit grinsend durch die Gegend laufen, dann kommt dann auch relativ schnell Urteil wie, naja, das ist ja vielleicht naiv oder hast du nichts zu tun? Ist dir langweilig? Hast du nicht Nachrichten geguckt? Letzten Endes, das, was in vielen von uns noch wirkt, und ich glaube, dass da jüngere Generationen schon einen Ticken anders drauf sind, was ich so erlebe, aber was so in mindestens mal unserer Generation noch sehr stark wirkt, ist, dass eigentlich Fühlen nicht okay ist. Und wenn ich dieses Mantra mir immer wieder unbewusst sage, Fühlen ist nicht okay, es ist unprofessionell, es hat im Business-Kontext schon gar nichts zu suchen, dann ist die logische Konsequenz, dass ich mich für meine Gefühle taub mache. Für manche mehr, für manche weniger, aber eben diese, ich spreche da gern von der Taubheitsschwelle hochfahre, also alles, was unterhalb dieser Taubheitsschwelle ist, nehme ich nicht wirklich bewusst wahr. Und das mache ich dann halt, also da gibt es ja verschiedene Strategien, ne? Manche trinken Alkohol oder die Zigarette immer mal wieder zwischendurch oder der Gang zum Kühlschrank oder Social Media oder. Also wenn ich so durch den Wald gehe und dann mir die Jogger entgegenkommen, dann habe ich auch den Eindruck, dass da viele ihre Wut abreagieren, um sie halt nicht zu fühlen.
Ja, interessant. Ich mag dein Bild von dem Updates. Ja, wann habe ich meine Gedanken letzte Mal so richtig nochmal so ein Update unterzogen? Das ist auch so ein Beispiel, was ich gerne so in Workshops gebe. Wenn du selber Aussagen deinen Kindern gegenüber machst und plötzlich merkst, oh mein Gott, das ist ja ein Satz von meinem Vater. Und wahrscheinlich ist der von seinem Vater und von seinem Vater. Ich sage jetzt Sätze, die sind vielleicht 150 oder 200 Jahre alt. Das sind irgendwelche Uraltannahmen über Emotionen, die ich dann vielleicht irgendwie im Affekt oder selber aufgeladen, ja, nicht richtig präsent dann von mir gebe und dann merke, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und dann auch noch aus mir. Und das finde ich immer so ein herrlicher Spiegel, wie wir doch eigentlich einen Teil von uns das alles schon sehen kann. Und Teil von uns vielleicht auch spürt, ja, so ganz kohärent und stimmig ist das nicht. Ne?
Ja, genau. Und das bewusst zu kriegen, dafür braucht es erstmal die Taubheitsschwelle runterzufahren. Also wenn ich sie die ganze Zeit oben halte, dann hat das Konsequenzen. Also weder gut noch schlecht, aber es hat einfach Konsequenzen, die sich dann auf dem Körper widerspiegeln in Krankheiten, nervöser Darmschlaflosigkeit, was weiß ich, Rückenbeschwerden. Und eben, dass ich keinen Zugang zu diesen Ressourcen habe. Ne? Wie du sagst, irgendwas ist nicht ganz kohärent, nicht stimmig, aber ich habe den Zugang nicht, solange ich mich für die Gefühle taub mache.
Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Wäre mal interessant, deine Perspektive. Weil manchmal sagt man, ah, als Kind, da konnten wir so toll fühlen. Und dann haben wir das alles verschüttet. Und ich würde so sagen, nee, würde ich nicht so sehen. Sondern irgendwie, ich glaube, ähnlich wie Denken ist es eine Übungssache. Also nicht so etwas, ich kann das einfach mal. Und dann kommt die böse Erziehung und die Kultur, die macht das dann kaputt. Sondern die Kinder, die emotieren zwar so vor sich hin, aber können jetzt auch nicht reflektiert sagen, na, wie sieht ein Teil von dir das, wie sieht ein anderer Teil von dir das und hast du mal in Beziehung gesetzt zu den Erfahrungen und den Erfahrungen. Das ist ja gar nicht möglich, also relativierend, individualistisch damit umzugehen, so dass es für mich so eine interessante Frage ist, ist die Taubheitsschwelle, dass etwas, was da war, abgeschwellt wird oder dass ein bestimmter Lernvorgang nicht stattfindet? Also was macht uns eigentlich taub uns selbst gegenüber?
Erstmal machen wir uns selber taub, unbewusst. Diese Beispiele, die ich da gerade genannt habe, das ist ja ein unbewusstes Verhalten, um nicht zu fühlen. Und ja, Kinder haben tendenziell erstmal mehr Gefühle als Emotionen. Die haben noch nicht so viel altes Zeug angesammelt von nicht gefühlten Gefühlen, sondern da läuft es durch. Bei Kindern siehst du es ja, ne, da dauert nichts länger als 3 Minuten. Die gehen von ihrer Wut in die Angst, in die Traurigkeit, in die Freude, das ist schuppdich. Was eben damit zu tun hat, dass da noch nicht solche alten Emotionen im System hängen, die das aufhalten. Und das, was unweigerlich, mehr oder weniger unweigerlich dann eben anfängt, in dem Bedürfnis auch im Kontakt zu sein mit den Eltern und in der Notwendigkeit, im Kontakt zu sein mit den Eltern, ist, dass bestimmte Gefühle dann nicht mehr so gefühlt werden. Also wenn ich als Kind merke, meine Mutter kann mit meiner Wut nicht umgehen, dann werde ich mich in der einen oder anderen Weise anpassen, weil es ist lebensnotwendig, dass sich meine Mutter um mich kümmert oder mein Vater oder eine andere Vertrauensperson. Also passe ich mich an und dieses Anpassen ist dann eine Art von Überlebensstrategie. Also bei mir persönlich war das so, dass ich meine Wut nicht wirklich ausdrücken konnte im Gegenwart meines Vaters. Das war gefährlich. Und meine Strategie war, meine Traurigkeit über die Wut zu legen. So, da hat jeder unterschiedliche Strategien entwickelt und das hat damals funktioniert. Und deswegen ist es erstmal wichtig, das anzuerkennen, dass diese Strategien, Taubmachstrategien auch ihre Funktion und ihren Wert hatten und ich jetzt aber schauen kann, ob sie mir jetzt noch dienen und ob sie jetzt noch hilfreich sind oder ob es eben ein Update braucht. Und das, was früher mal funktioniert hat, eben heute nicht mehr funktioniert. Und da sehe ich auch so, dieses Erwachsenwerden hat eben damit zu tun, dass ich mehr und mehr auch wieder in Kontakt mit meinen Gefühlen komme, aber eben, um deine Frage auch zu beantworten, nicht wie ein kleines Kind, sondern die Gefühle erwachsen werden zu lassen. Das erlebe ich oft in vor allem Wut-Workshops, dass Menschen, dass ihre Wut noch an der Stelle steht, in der sie weggepackt haben. Also wenn vielfach Frauen, aber auch Männer, was weiß ich, 3, 4 Jahre alt waren, als sie ihre Wut weggepackt haben und dann jetzt wieder versuchen, an die Wut ranzukommen, dann ist es eine Wut von einem 3-Jährigen. Und die wird natürlich nicht ernst genommen von einem anderen Erwachsenen. Dann dient sie mir in dem Moment nicht. Also dann braucht es, das sehe ich auch so, es braucht ein Training, um die Gefühle so sich entwickeln zu lassen, dass sie die Gefühle eines erwachsenen Menschen sind, wenn ich sie eben an irgendeinem Punkt unterbrochen und weggepackt habe.
Das ist ja vielleicht auch das, warum die Furcht dann ja besteht. Ja, oh, wenn ich an die Box rangehe, dann komme ich an die alten Geschichten und verliere die Kontrolle. Ja, weil diese Nachreifung, also wir beschreiben es ja so ein bisschen durch die Haltung. Wie geht eigentlich welche Haltung mit welchem Gefühl um? Das ist ja genau das, was du sagst, ne? Bin ich in der Selbstorientierung Wut, ja, dann ist halt Ohnmacht, Macht- und Ohnmachtsgefühle nach außen oder nach innen, ja, oder Überanpassung, ja, die dann halt so entstehen in der Unterdrückung. Und dass danach ja mit jeder Haltungserweiterung auch ja eine neue Möglichkeit dazukommt, mit dieser emotionalen Energie umzugehen. Also mit diesem Wahrnehmungsangebot. Ich kann da Gedanken dazu bringen, ich kann Perspektiven dazu bringen und dann wird's ja auch was anderes, ne? Und du hast ja so ein paar Beispiele bei der Wut. Also einmal dieses Implodieren und Explodieren. Das ist so wahrscheinlich so die Klassiker, ne?
Genau, also gerade wenn es um Wut geht, da gibt's, Menschen, die dann zu mir kommen und mit diesem alten Gedankengut, mit diesem alten Thoughtware von Wut ist unzivilisiert und zerstörerisch, gibt's eben so die, ich sage es mal grob gesagt, die eine Kategorie von Menschen, die eher nach innen dann ihre Wut richten, also implodieren. Das sind, kann man auch nicht pauschal sagen, aber oft Frauen, so das nette Mädchen, gibt's auch die netten Jungs, die gelernt haben, freundlich zu sein, höflich zu sein und sich eher an andere anpassen, als selber für sich einzustehen. Die haben auch die Angst, dass sie Menschen verlieren könnten, wenn sie wütend sind. Dann werde ich ausgeschlossen. Manche Sätze sind da gefallen wie, ja, wenn du wütend bist, dann bist du hässlich. Das haben sie von ihren Eltern gelernt und haben auch oft Angst vor der Wut anderer, haben oft in ihrem Elternhaus cholerische Wut erlebt. Und das sind Menschen, die dazu tendieren, eben diese Wut in sich reinzufressen, runterzuschlucken, so diese stille Wut. Die nutzen dann auch nicht wirklich einen Ton, um diese Wut auszudrücken. Und wenn sie die Wut mal zeigen, dann vielleicht noch im Rahmen von der Familie oder dem Partner, aber auf keinen Fall zum Beispiel im Job. Oder es gibt auch die andere Seite, dass sie sagen, naja, im Job habe ich nicht so viel zu verlieren, aber in meinen nahen Beziehungen, also im Job kann ich eher noch meine Wut zeigen. Und das sind dann so Verhaltensweisen, wenn Wut gegen sich selber gerichtet wird, die ziemlich selbstzerstörerisch ist. Also Fingernägel kauen, sich Haare ausrupfen, auch so ein konstantes Räuspern, kenne ich Menschen, die das oft machen, oder knirschen. Das ist dann eine Art und Weise, um die Wut über die Angst zu legen, also meistens Angst, und eben nicht zu fühlen, was da jetzt gerade da ist und sich zusammenzureißen. Ja, das ist auch schon ein sehr gewaltvolles Wort. Und das geht dann hin bis zu, ich hatte eine Coachie, die sich dann angefangen hat, selbst zu schlagen, also selbst Ohrfeigen zu geben und bis hin zu Essstörungen und letztendlich Selbstmord, wenn die Wut immer mehr selbstzerstörerisch nach innen gerichtet wird. Und das sind auch Menschen, die dann, also kommen dann oft zu dieser Satz, oh, ich habe erst Stunden später oder Tage später gemerkt, dass da jemand meine Grenze über Schritten hat. Und dann fiel mir ein, scheiße, das und das hätte ich sagen können oder hätte ich sagen müssen. Dieses Taubheitsschwelle für die Wut sehr, sehr hoch haben und die feinen Nuancen von der Wut gar nicht mitkriegen und dann auch gar nicht mitkriegen, wo ist eigentlich meine Grenze? Und damit auch, das klingt ziemlich hart, aber es ist letzten Endes Missbrauch zulassen. Weil mein Gegenüber ja auch nicht merkt, wo ist denn meine Grenze, wenn ich sie gar nicht selber mitkriege. Und dann nicht in der Lage sein, diese Energie der Wutkraft zu nutzen, um klar zu sagen, okay, stopp. Jetzt ist hier eine Grenze überschritten, ich möchte was anderes.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.